gibt so viele unglaublich tolle Projekte. Es gibt so viele Businesses auch in Deutschland, wir sind vor allem in Deutschland, die noch gar keine Sichtbarkeit bekommen, weil ihnen einfach die Expertise fehlt, aber gar nicht mal unbedingt die Leidenschaft. Also mein Weg in die Selbstständigkeit war sehr holprig, sagen wir es mal so. Obwohl ich meinen Job sehr, sehr geliebt habe, ich brauche einen Plan B, was ist meine Alternative. Und mein Mann war damals die treibende Kraft, die gesagt hat, jetzt mach dich doch endlich selbstständig, das wirst du doch sowieso tun. Und ich finde, sowas ist ganz, ganz wichtig, dass man für sich selber einen Business Buddy, nennen wir es mal so, findet, mit dem man sich auch über solche Themen einfach austauschen kann, dass ich auch einfach schlichtweg mal auskotzen kann. Dieses Lächeln danach zu wissen, du hast jetzt mit dem, was du da machst, jemanden glücklich gemacht. Selbstständigkeit ist ein Abenteuer. Es ist nicht leicht, aber man sollte sich dem immer bewusst sein, aber es lohnt sich. Am Ende lohnt es sich.
Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes VGSD Story, der Podcast, bei dem ich hinter die Kulissen von Menschen schaue. Ich bin neugierig von Natur aus und die Selbstständigkeit ist so vielfältig, wie es Menschen gibt, so viele Mittelpunkte etc. Ich versuche immer für euch Gäste zu bekommen, die eine interessante Geschichte haben. Und wir in das Leben der Personen eintauchen können. Und das habe ich heute vor. Und ich freue mich ganz, ganz doll, dass ich heute Sandra Kern bei uns zu Besuch habe. So ist es ja auch im Endeffekt. Sie ist Gründerin der Hardcore Communications. Da sprechen wir auf alle Fälle drüber. Und das ist ein Herzensprojekt, habe ich gelesen, erfahren, bei dem es darum geht, ehrlich, mutige und menschliche Kommunikation zu erreichen. Und das ist ein spannendes Thema, weil ohne Kommunikation geht halt nichts. Es gibt keine Nicht-Kommunikation. Insofern ganz herzlich willkommen, Sandra, dass wir heute miteinander sprechen dürfen.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gefreut.
Fangen wir mal ganz anders an. Wenn du jetzt nicht über deinen Beruf sprechen und schreiben müsstest, wer ist Sandra Kern?
Sandra Kern ist eine sehr leidenschaftliche, sehr, sehr direkte Person, die auch mal gerne die Extrameile geht, ganz egal, ob das beruflich ist oder auch für die Menschen, die ihr Herz suchen.
Du hast ein Projekt gegründet, Hardcore Communications, etwas, was dir, so wie ich verstanden habe, eine Herzensangelegenheit ist. Und mich würde interessieren, was steckt denn für dich emotional dahinter, bevor wir nachher mal sozusagen auch in die Inhalte ein bisschen einsteigen?
Ja, Hardcore Communications ist ja nicht, wie man uns mal denkt, von Hardcore, also mit A geschrieben, sondern hart von dem Herzen. Dass man natürlich immer so einen kleinen Verwechslungs, können wir gar nicht wechseln. Das Ziel war aber, oder Sinn und Zweck davon ist, darauf hinzuweisen, Menschen mit dem Namen darauf hinzuweisen, dass ich auch Menschen ansprechen möchte, die eben in ihrem Business, in ihrer Unternehmung auch eine Herzensangelegenheit sehen, die dafür richtig brennen. Deswegen Hardcore im Endeffekt, wenn man es direkt übersetzt, der Herzkern, also wirklich der innere Antrieb, der muss da, der sollte da sein. Und mir ist es eben ein persönliches Anliegen zu sagen, es gibt so viele unglaublich tolle Projekte, es gibt so viele Businesses auch in Deutschland, wir sind vor allem in Deutschland, die noch gar keine Sichtbarkeit bekommen, weil ihnen einfach die Expertise fehlt, aber gar nicht mal unbedingt die Leidenschaft. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn die Leidenschaft da ist und natürlich auch die gewisse Expertise, dass eigentlich jedes Unternehmen in der Form auch erfolgreich werden kann. Und hier steht aber in der Schütten.
Hört sich sehr spannend an. Ich habe noch eine Frage so zum Anfang, zum Einstieg, um dass wir warm werden, unabhängig davon, dass wir uns gleich nochmal, auch abstimmen, wo wer heute eigentlich ist. Wenn du mal zurückdenkst, Sandra, wann hattest du zuletzt einen Moment, wo du für dich gedacht hast, ja, genau dafür mache ich das, was ich jetzt mache.
Das ist noch gar nicht so lange her. Ich habe am Wochenende eine Nachricht bekommen von einer jungen Frau, die selber auch Mutter ist mit einer kleinen Tochter und die ein eigenes Unternehmen, also als Kleinunternehmen, gegründet hat. Und ich unterstütze Sarah noch eine ganze Weile und wie jetzt mit den Sachen, die sie umgesetzt hat, richtige Erfolge sieht und wirklich Eichweite aufgebaut hat und sich total gefreut hat und das gar nicht fassen konnte. Ihr konnte es gar nicht fassen, dass ihr Account mit gerade mal 200 Followern mit wirklich ein virales Reel gepackt hat mit über 14.000 Views. Also man muss ja Viralität immer ein bisschen einordnen, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Aber die war so happy, hat natürlich dadurch auch Color wieder generiert und das hat ihre Reaktion hat mich so glücklich gemacht. Einfach, weil sie es nicht hassen konnte. Sie konnte gar nicht glauben, dass die kleinen Städtebildchen, die man da hat, dass das so einen extremen Effekt gehabt haben. Das war für mich, wo ich gesagt habe, ja, genau deswegen.
Schön. Nochmal zum Abgleich. Wir haben ja ganz kurz zu Anfang, wo wir noch nicht aufgenommen haben, gesprochen. Viele, die also den Podcast der Regelmission wissen, ich sitze in Berlin. Ich bin Berliner, quasi sitze ich wirklich im Zentrum der Macht zwischen dem Wirtschaftsministerium und dem Verkehrsministerium. Das ist ja auch ein Teil meiner Arbeit, die politische Arbeit für den VGSD, also für den Verband der Gründer und Selbstständigen. Du sitzt im Süden der Republik.
Genau. Ich sitze am Bayerischen Untermain, also genauer gesagt am drei Bundesländereck, wenn man so möchte. Also Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, relativ weit oben an der Spitze. In der Nähe von Frankfurt, wenn man so möchte, ein bisschen südlicher.
Lass uns mal ein Stück zurückgehen. Also, dass wir auch den Bogen spannen, wer du bist, wo du eigentlich herkommst. Wie hat dein Weg in die Selbstständigkeit begonnen? Wir kommen auch zu deiner Angestelltenzeit auf alle Fälle noch. Aber wie ist der Weg gewesen in deine Selbstständigkeit? Wann war der Moment, wo du dir gesagt hast oder wo die Erkenntnis kam oder wo du wusstest, jetzt oder nie?
Eine gute Frage. Also mein Weg in die Selbstständigkeit war sehr holprig, sagen wir es mal so. Das war irgendwie auch ein bisschen aus der Not heraus, muss man so sagen, um das in den Kontext einzuordnen. Ich war zu der Zeit, als ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig, noch in einer Festanstellung und hatte einen sehr toxischen Chef. Die Beziehung war wirklich alles andere als einfach, obwohl man versucht hat, weil ich zum Moment her versucht habe, das auch weiterhin professionelle Weise umzusetzen. Ich meine, man kennt das, man bekommt einen neuen Chat, man merkt, okay, man ist nicht auf der Wellenlänge, dann hat man eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt das Bild und sagt, na gut, ich überdauere das Ganze, so wie ich es mir gedacht habe. Oder man geht halt auf Konfrontationskurs und das eskaliert irgendwann, indem einer zieht die Kürzeren und meistens hat man selbst. Ja, bei mir hat es dazu geführt, dass ich gedacht habe, ich würde das überdauern. Und würde das durchziehen können, das aber immer schlimmer war, das oder schlimmer wurde. Das typische Beispiel von einem Mann mit kleinem Lego an einer Machtposition, der starken Frau nicht wegkommt und dann diese Machtposition ausnutzt. Und das hat sich bei mir eben, ja, wurde immer schwieriger. Und das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich brauche einen Plan B. Obwohl ich meinen Job sehr, sehr geliebt habe, ich brauche einen Plan B, was ist meine Alternative. Und mein Mann war damals die treibende Kraft, die gesagt hat, jetzt mach dich doch endlich selbstständig, das wirst du doch sowieso tun. Und ich habe lange gebraucht, um das zu akzeptieren oder das im Koch so ein bisschen zu verarbeiten. Und dann kam irgendwann, es war wieder so eine Situation auf der Arbeit und dann bin ich nach Hause gekommen und gesagt, okay, ich mach das jetzt. Und das war tatsächlich im November, Dezember 2023.
Also noch gar nicht so lange her.
Nein.
Aber du hättest ja auch eigentlich, ich würde gerne auf deine Angestelltenzeit auch nochmal zurückgucken, aber du hättest ja auch sagen können, ich suche mir einen anderen Job. Aber du hast nicht gesagt, ich suche mir einen anderen Job, sondern ich gehe in eine selbstständige Arbeit.
Ja, das stimmt. Ich hatte dann erst überlegt, ich habe tatsächlich auch mich ein bisschen umgeschaut. Mich hat nichts angesprochen. Ich hatte den Vorteil bei meiner Anstellung, dass ich eine sehr, sehr große Flexibilität hatte, auch thematisch. Ich hatte viele Freiheiten, konnte sehr viele verschiedene Bereiche, also ich hatte eine Leitungsfunktion, konnte verschiedene Bereiche eben mit bespielen. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch inhaltlich. Und wollte dann natürlich wieder eine ähnliche Richtung und habe erstens da nichts gefunden, wo ich gesagt habe, das passt zu mir, zu dem, was ich kann, zu dem, was ich machen möchte. Und man hat natürlich immer das Risiko, dass man dann trotzdem wieder so ein, ich sag's jetzt mal, Deppen als Chef hat und das Leben nicht leichter wird, sondern vielleicht genauso schwierig. Und deswegen haben wir es gesagt, okay, jetzt wird's halb, du musst deine eigene Chefin werden.
Hat dir für deine Entscheidung, deine Ausbildung auch geholfen? Ich habe ja gelesen, du hast Master in Linguistik. Hat das Auswirkungen gehabt auf das, was du jetzt tust?
Also ich bin ja wirklich ein Marketing-Fancy, muss man ja so sagen. Ich habe Sprache und Kommunikation studiert. Ja, ich habe das ein linguistisches Studienfach in Mannheim. Wollte dann ursprünglich in die Sprachforschung, habe mich dann aber umentschieden und bin in die Trainingskommunikation gegangen, habe da mein Volontariat gemacht, war dann im Team tätig und habe dann wirklich immer das gemacht. Also ich war immer im Marketing tätig und habe also ich in meiner Selbstständigkeit jetzt gar nicht groß ins trübe Wasser gegeben, sondern habe auch das gemacht, was ich kann, mit Spezialisierung eben auf Social Media Marketing, nicht mehr nur diese ganze breite Fläche. Vorher habe ich viel PR gemacht. Ich habe Eventmanagement gemacht, genau, also alles, was eben zu einer klassischen Unternehmenskommunikation dazugehört und habe mich da jetzt einfach, habe mir das rausgegriffen, was mir mitunter am meisten Spaß gemacht hat und habe mich da nicht spezialisiert.
Darf ich noch einmal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen? Also in der Zeit, wo du im Unternehmen warst und das hattest du uns ja auch geschrieben, das war ja auch der Auslöser, dass ich mit dir Kontakt aufgenommen habe, dass du in deiner Angestelltenzeit eine sehr schwierige Situation zwischen dir und deinem Chef hattest. Was eben wirklich auch eine echte Mobbing-Erfahrung war. Jetzt warst du ja in einer Phase zwischen, ich verdiene Geld, ich bin angestellt und der Phase, ich entscheide mich, dein Mann hat dich unterstützt, für eine Selbstständigkeit. Das heißt also, du hattest auf der einen Seite Druck und vielleicht auch Zweifel. Gab es irgendwas, was dich in dieser Zeit gestärkt hat von außen? Oder war das deine innere Stärke oder dein Mann oder Freunde oder wer auch immer?
Also ich muss ganz klar sagen, das war eine Kombination. Ich bin ein Mensch, der sehr sensationell kommt und sagt, du kannst das nicht. Dann kommt der imaginäre Mittelfinger raus und sagt, jetzt erst recht. Und da bin ich jemand, der sehr, sehr schwer einfach aufgibt. Also aufgeben ist für mich keine Option. Da tue ich mir wirklich sehr schwer mit. Also das war diese einerseits diese intrinsische Motivation zu sagen, meine ich, steht das durch. Was natürlich aber auch schwierig war, weil ich natürlich auch die Situation mit meinem Angestelltenverhältnis wäre für mich ja auch ein Aufgeben gewesen. Also welche Position hehle ich auf? Dann hatte ich natürlich, als ich damals gesagt habe, auch meiner Familie, ich mache mich selbstständig. Ich habe eigentlich mit mehr Kritik gerechnet. Ich habe tatsächlich sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Lag vielleicht auch daran, dass ich viele gedacht haben, naja, mein Gott, was soll schon schief gehen? Sie hatte nebenbei noch die Anstellung. Wenn es schief geht, ein Backup hat sie dann noch. Und also da war das erstmal sehr, sehr positiv. Ich muss aber sagen, so leicht war es nicht, wie es sich erstmal angehört hat. Ich habe zwischendurch, nachdem es dann wirklich eben durch die Anmeldung Selbstständigkeit beim Arbeitgeber dann offiziell wurde, hat es eine richtige Mobbing-Kampagne seitens meines Chefs ausgelöst. Und das hat mich wirklich an die Grenzen gebracht. Und da habe ich wirklich auch an mir selber bezweifelt. Und da war es dann auch völlig egal, ob die anderen gestellt haben oder nicht. Ich war so am Limit. Ich habe mich wirklich gefragt, das ist das Set.
Also überhaupt so eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich treffe eine Entscheidung, das ist ja schon so ein Punkt, bis man an diesen Punkt kommt. Jetzt hast du ja gesagt, du hattest eine sehr große Loyalität, weil du eigentlich das, was du in deinem Angestelltenverhältnis getan hast, sehr gerne getan hast. Und du hast auch, also zumindest habe ich es rausgehört, dass du eigentlich an diesem Mobbing-Thema fast zerbrochen wärst. Du hättest ja auch sagen können, naja, ich nehme mich zurück und mache das weiter, ja, aber war das deine eigene Entscheidung oder war das so ein Prozess oder kommt irgendwann, also komm mal, du stehst früh auf und sagst, jetzt reicht's? Oder ist das so ein Prozess, der über Wochen, Tage, Monate, was auch immer ging, bis du gesagt hast, jetzt mache ich was ganz, ganz anderes?
Also das war ja tatsächlich kein kurzer Zeitraum. Also sprechen wir von 7 Monaten massiven Mobbing und wo ich wirklich alles versuche beim Praktikum. Also ich habe versucht, mich zu wehren. Ich habe also im Sinne von Widerspruch zu geben, das war Mobbing im Sinne von hinter verschlossenen Türen, wenn wir nun zu zweiten Meetings haben, wo ich massiv untergebracht worden bin, wo mir Sachen vorgeworfen worden sind, die eben auch faktisch nicht gestimmt haben, oder auch Bloßstellung direkt vor versammelten Mannschaft im Team-Meeting. Man sich daran wirklich einfach überlegt, ob ich in dem Moment jetzt ob Konfrontationskurs sehe oder nicht, dass ich es jetzt eskaliert bin oder nicht. Ich habe es nicht gemacht. Also ich habe teilweise, wenn wir dann zu zweit waren, versucht zu widersprechen, habe direkt darauf angesprochen. Und an den Teenie-Days irgendwann hatte ich versucht, meine Taktik zu ändern, habe gesagt, okay, dann ziehst du einfach den Kopf ein und hoffst, dass es über dich ergehen lässt und dass es besser wird. Aber es wurde tatsächlich immer schlimmer. Und das wurde so schlimm, dass er dann angefangen hat, als hätten wir eine Regionalleiterin, mich bei ihr anzuschwärzen. Und dann war der Punkt gekommen, also ich hatte das bis dato nicht an meiner Regionalleiterin weitergegeben, Und das war der Punkt gekommen, an dem ich dann gesagt habe, okay, jetzt reicht's. Weil sie mich da darauf angeschworen hätte, ich würde meine Arbeit nicht richtig machen. Und das ist für mich, ich bin da sehr perfektionistisch veranlagt. Ich nehme meine Arbeit sehr, sehr ernst. Ich habe meinen Job gesagt, auch sehr, sehr gerne gemacht. Und mir war das so wichtig, dass die Leute auch dazu sind und dass ich meine Arbeit wirklich gut mache. Und das war der Punkt, da habe ich mich angegriffen gefühlt und gesagt, jetzt reicht's.
Hast du denn in deinem Angestelltenjob schon ähnliche Dinge gemacht, die du jetzt auch in deiner Selbstständigkeit machst?
Ja, also ich habe bei meiner Klinik gearbeitet und habe da schon die Social Media Kanäle aufbezogen, hatte zum Schluss auch mehrere Häuser unter mir und also da war ich einer der ersten, die das mitgemacht haben, hatte das in der Vergangenheit davor auch schon gemacht, also Social Media Marketing, Online Marketing war nämlich neu. Das hatte ich dort schon gemacht, hatte nur dadurch, dass ich relativ lange auch dort gearbeitet hatte, relativ viel Zeit und Möglichkeit, mich da auch weiterzubilden und fortzubilden. Habe das auch während meiner Angestellten-Tätigkeit getan. Dementsprechend hat es gut gepasst.
Wie hast du dich auf diesen Schritt zur Selbstständigkeit vorbereitet? Oder hast du halt wirklich gesagt, jetzt ist Schluss, ich springe jetzt ins kalte Wasser? Wie hast du dich vorbereitet auf diesen Schritt?
Gar nicht. Also es war, also man muss sagen, für eine absolute Verzweiflungstag. Ich habe mich damals, war eine Nackenwebelaktion. Ich bin nach Hause gekommen, habe gesagt, ich habe keine Lust mehr. Ich habe überhaupt keine Lust mehr. Und dann habe ich alle Energie, die ich noch hatte, alles zusammengekratzt und habe wirklich alles da rein investiert und gesagt, ich mache es jetzt. Und das war's dann. Das war dann der Anfang. Also es war wirklich über Nacht. Finde ich planlos.
Gab es Leute, die dich unterstützt haben? Außer der Mann, das habe ich ja schon gehört, der hat ja gesagt, du machst das jetzt. Also das ist ja so die erste Person, auf die man im Endeffekt auch zurückgreift, die einem Halt gibt und auch Mut und alles, was dazugehört. Aber gab es andere, die dir dazu geraten haben?
Nee, ich habe das auch gar nicht bloß an die große Glocke gelegt, muss ich sagen. Also ich habe das, mache solche Sachen viel mir selber aus, habe das mit meinem Mann wirklich besprochen, wie ich schon gesagt, aber dann einfach gesagt, ich mache das jetzt und alles in trockenen Tüchern war, dann habe ich eben online erzählt, wie es ist. Auch damit mir das auch niemand mehr ausredet. Ne? Also man hat es ja ganz oft von erzählt von irgendwas, davon total Feuer und Flamme. Und dann kommen die negativen Feedbacks, aus welchem Grund auch immer, und man würde halt verunsichern. Und ich war gar nicht dazu bereit, schon nicht dazu bereit, mir das anzuhören. Ich wollte einfach nur raus.
War die Entscheidung für die Selbstständigkeit für dich eine richtige Entscheidung? Rückwirkend betrachtet, Stand heute?
Ja, rückblickend betrachtet auf jeden Fall. Ich kann jetzt endlich, also natürlich bin ich mein eigener Chef. Ich kann meine Zeit selbstständig einteilen. Ich kann mir auch aussuchen, mit wem ich zusammenarbeite. Ich gucke ganz genau hin, passt das zwischenmenschlich? Und das ist dann für mich auch der Knackpunkt. Und ich bin da auch so ehrlich zu sagen, okay, ich kann dir da nicht helfen, weil das ist nicht meine Expertise. Ich kann dir da nicht helfen, weil es passt einfach nicht. Oder finde ich die richtige Person für dich. Das mag uns ja auf beiden Seiten dann nicht wirklich. Und das ist schon sehr, sehr viel wert. Und alleine dieser Moment, als ich gesagt habe, jetzt ist Schluss und ich mache das, hat mir schon viel gegeben. Klar, zwei Vollzeitjobs dann parallel laufen zu lassen, das war nochmal eine ganz andere Nummer, aber das war es mir nicht mehr wert.
Jetzt hast du uns ja auch geschrieben, das kenne ich ja selber aus meinem Weg in die Selbstständigkeit, dass man in Social-Media-Kanälen liest, kauf mein Buch, buche meinen Kurs, du kannst ohne Arbeit reich werden, sechsstellig, siebenstellig, achtstellig, was weiß ich. Und es macht ja Druck, wenn man erstens da noch nicht ist, und zweitens vielleicht sagt, ja, ich möchte da auch hinkommen. Und dann kaufst du dir halt vielleicht teure Kurse oder was auch immer. Was hat dir denn geholfen, diese Authentizität zu haben? Und nicht, ich sag mal, dieser Falle der Gurus, du hast, glaube ich, Gurus auch geschrieben, der Gurus zu erliegen, die dir eben sagen, du musst nur das und das und das tun und dann wird es schon. Und eigentlich musst du nichts dafür tun. Ja,
ja, ja. Da an der Stelle vielleicht auch einfach mal ein Hinweis, dass man selbst als Experte oder Expertin nicht davor sicher ist, dass man da einfach nicht sicher ist. Die haben ja dann besonders viel Einfluss auf dich, wenn du am Boden bist, ne? Wenn du super an dir zweifelst, wenn du es nicht so tun, wie du dir vorgestellt hast. Und wenn wir mal ehrlich zu uns selbst sind, so eine Selbstständigkeit gerade am Beginn, das ist nicht leicht. Du hast gefühlt keine Ahnung, du absolutes Neuland und du lernst ja jeden Tag neu dazu, jede Stunde neu dazu. Und wenn es da gerade so, wenn vielleicht die Reserven weniger werden, wenn du dann hinter Druck kommst und du nicht genau weißt, wohin mit dir, dann kommen diese Insta-Gurus plötzlich aus dir nicht und stürzen sich auf dich drauf und erzählen dir, was du nicht alles musst Und dass es ja gefühlt die Allzwecklösung gibt. Und das ist ja alles so leicht. Und du stehst da, guckst dir das an und denkst dir, bin ich wirklich zu blöd dafür? Bin ich zu blöd dafür, das hinzukriegen? Und wenn es doch so leicht ist, dann wollen die natürlich ja tatsächlich ein Vermögen haben. Ne? Das sprechen ja da teilweise vier dummstellige Summen, die da aufgerufen werden. Und die haben dann tatsächlich eines Tages kriegen. So, jetzt sage ich ja, ich bin aus der Branche. Ich bin aus dem Marketing und die Art und Weise, wie da verkauft wird, das ist mir ja nicht neu. Also ich kenne mich damit ja aus. Ich weiß genau auch aus der kaufpsychologischen Sicht, was für Schemata da angewandt werden. Und es hat wirklich auch für mich ein bisschen gedauert, um zu sagen, okay, ich gebe kein halbes Vermögen, kleinen Wagen für ein Mentoring aus, von dem ich eigentlich, wenn ich mal drüber nachdenke, weiß, dass es inhaltlich total Quatsch ist, dass es gar nicht passen kann. Und das war auch ein kleiner Prozess, da auch erstmal hinzukommen und zu sagen, du gehst jetzt einen Schritt zurück und überlegst mal aus der Expertise, der Erfahrung, die du jetzt seit Jahren hast, ob das, was sie dir gerade erzählen, ob das überhaupt stimmt. Und das, was da erzählt wird, um es, sie sagen ja, Geschieber Kalle, das Reiche. Ne? Also du musst gefühlt 3 Bills am Tag kosten, damit du über Nacht 10.000 Follower hast, mindestens, oder 5-stellige Umsätze, am besten im Schlaf, ne? Und das ist ja auch alles gefühlt keine Arbeit, weil man muss nur Strategie XY durchführen und dann hat sich das für dich erledigt. Dann brauchst du nie wieder arbeiten und wirst the next best Superstar. Und da hat's wirklich, da war meine Erfahrung und mein Wissen, ob das ich mich erst wieder daran erinnern musste, wirklich hilfreich, um zu sagen, okay, das ist Quatsch, was sie da erzählen. Und du bist nicht genauso. Das war das Nächste. Erstens, du willst das nicht. Und zweitens, du bist nicht genauso, machst nicht die gleichen Fehler. Aber das ist das Nächste. Ich mache Social Media Marketing. Ich könnte genau das Gleiche erzählen. Aber das bin nicht ich. Ich bin niemand, der den Leuten was erzählt und verkaufen möchte, nur um es zu verkaufen. Weil die irgendwie zu, sag ich mal, dieses zu verarschen. Weil nichts anderes ist. Ich wollte es anders machen.
Hast du dich denn extern unterstützen lassen, trotz alledem?
Ich habe mir beim finanziellen, als es um die Finanzthemen ging, da habe ich eine Unterstützung geholt, weil ich gesagt habe, da kann man gegen tiefe Zeit nicht mitreden, alles andere alles selber gemacht.
Okay, also inklusive Webseite, alles, was so dazugehört.
Genau, richtig.
Ah, cool.
Weil ich es aber schon konnte. Also das waren Sachen, ich habe schon mal Webseiten gebaut, Social Media, wie gesagt, war alles, das war mir nicht nur, das war mir in den Häusern, hatte ich die Seiten nicht selbst.
Das hört sich ja so an, dass du, obwohl du noch gar nicht so lange selbstständig bist, also jetzt praktisch im zweiten Jahr oder ja, 23, 24, 25, im dritten Jahr praktisch, ja, das hört sich ja aber so an, dass ich das Gefühl zumindest jetzt von dir vermittelt bekomme, du bist angekommen. Was begeistert dich denn an deiner Arbeit im Moment am meisten? Was treibt dich an?
Was treibt mich an? Es sind eigentlich immer wieder, und das war es früher auch schon, es ist immer dieses Lächeln. Dieses Lächeln danach zu wissen, du hast jetzt mit dem, was du da machst, jemanden glücklich gemacht. Und mir ist jetzt zum Beispiel auch ein großes Anliegen, gerade wenn du mit besonderen Selbstständigen zusammenarbeite, die genau diese Probleme eben auch haben, die auch diese Insta-Gurus sehen, die auch diese ganzen Verkaufsverbrecher hören, dass ich denen diesen Druck nehme. Ne? Also weil Social Media, ganz egal, ob das jetzt Insta, TikTok, Facebook, was auch immer ist, das kann mich ins Burnout treiben. Das kann ich kaputt machen. Und der Druck ist immens. Und ich habe es jetzt diese Woche erst gehört, in den ersten 5 Jahren sterben 80% der Unternehmen, die schaffen es einfach nicht. Und ich glaube, dass dieser Druck, der eben dadurch, der einfach da herrscht, dass es einen großen Teil dazu beiträgt. Und wenn wir mal schon heutzutage über Themen sprechen, die Mental Health, dann sollten wir das eben auch angehen. Social Media wird nicht weniger, das werden wir nicht wegdenken können, es wird immer mehr denken. Und wenn ich diese Momente habe und ich den Leuten erzähle, pass auf, du musst nicht täglich posten und auch gar nicht nährbar. Und du musst nicht einen 10-Strippies hinlegen oder weiß ich, dich ausziehen. Das musst du nicht. Das braucht es nicht, um erfolgreich zu sein. Allein diese Erleichterung, dieser Druck, der dann abfällt, bis das zu dieser allererste Moment, als würde ich denen, als wäre ich der Papst, als würde ich denen praktisch die Absolution erteilen, du darfst das so machen.
Wie erklärst du denn deinen möglichen Klienten oder auch Klienten, die wiederholt zu dir kommen, den Punkt, dass sie gerade dich nehmen sollten? Wahrscheinlich hast du ja ein Rezept, wie du es schaffst, Menschen für dich zu begeistern, oder?
Rezepte, die immer sind, sind schwierig. Ich sag's mal so, was ich immer als Feedback bekomme, ist, dass ich es schaffe, Inhalte zu vermitteln
und das auf Augenhöhe. Und ich glaube, das ist halt ein großer Vorteil bei mir, dass ich den Leuten keine Fachbegriffe um die Ohren haue, von denen sie überhaupt nicht ja, wissen können. Natürlich, ich bin die Expertin, wenn es um das Thema Social Media geht. Da kann ich denen jetzt alles Mögliche erzählen, aber nicht die. Und das müssen wir auch nicht sein. Jeder von denen hat sein eigenes Business und darin seine Expertise. Und ich helfe nur, um genau diese Expertise, genau dieses Wissen sichtbar zu machen und das eben auf einfachste Art und Weise, sodass die genau wissen, welche Hebel sie bewegen müssen, damit sie dahin kommen. Und mir ist es halt einfach wichtig, also ich sehe mich immer so ein bisschen in der Social Media Rebellen, auch mit einem Augenzwinkern, weil ich es eben anders machen möchte. Ich möchte halt nicht erzählen, du musst das und das und das machen, sondern ich sage dir genau, du kannst das lassen und das kriegst du. Und gerade dieses, dass ich jetzt anders mache, und dieses auf Augenhöhe, das sind eigentlich die beiden USPs, denke ich mal, die mir immer so gespiegelt werden, warum dann auch tatsächlich, ich habe 2, 3 Kunden, die hatten die größeren Mentoren, die hatten deren Sales-Leute am Telefon und die haben sehr, sehr viel Druck auf die ausgeübt und sie haben sich dann für mich entschieden und eben nicht für die. Und das macht mich dann sehr, sehr stolz.
Das glaube ich. Wie läuft denn der Prozess ab, wenn du Kunden und Kunden gewinnen möchtest? Rufe ich dich an? Suchst du dir deine Kunden? Wie kommen die Menschen zu dir, mit denen du dann arbeiten möchtest und auch arbeiten kannst?
Also ganz oft kommen die auf mich zu. Manchmal kommt man ins Gespräch, wenn ich wirklich eben nochmal ein Netzwerk kreppen würde und man unterhält sich und dann ergibt sich das. Aber ganz oft werde ich tatsächlich angerufen oder angeschrieben. Und dann ist für mich eigentlich immer der erste Schritt, dass man sagt, okay, man setzt sich einfach mal zusammen und dann spricht man mal. Man redet mal teilweise das. Man guckt einfach mal, was ist in der Stadt das Große und überhaupt die Probleme. Und was ist zum Beispiel, wann könnt ihr euch, mag's nicht. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, kannst du mich auch eine Website bauen? Ja, könnte ich, mache ich, aber das ist nicht meine Expertise. Und da einfach dann zu sagen, wenn du das brauchst für dich, dann bitte hol jemanden, der wirklich darin Experte ist und mach das Same. Wenn ich dir mit Social Media die Arme greifen kann oder mit Online-Marketing, tue ich das sehr, sehr gerne. Da muss es, wie gesagt, dann einfach zwischenmenschlich passen. Und das ist mir einfach wichtig. Also der erste Schritt ist erstmal ein persönliches Gespräch. Das kann sein, wenn es hier aus der Region ist, dass man es mal auf dem Kaffee tritt. Sehr gerne sogar oder mit der Gäppen. Oder wirklich mal Telefon oder Zoom. Für überhaupt kein Problem. Sich einfach mal kennenlernt, beschnuppert und dann ist von beiden Seiten ein ehrliches Feedback einfach wichtig, dass die Person sagt, hey, ja, ich finde dich total nett, total interessant, lass uns das gerne zusammen machen. Und wenn von beiden Seiten, und das ist mir wichtig, 3-mal unterstrichen und wie Ausrufezeichen, muss von beiden Seiten das Go da sein und dann schauen wir, was ist der Bedarf und was kann ich machen.
Wenn du heute zurückblickst, jetzt ist ja deine Selbstständigkeit noch nicht gar nicht so, also kein so langer Zeitraum. Aber wenn du zurückblickst, als du auf dem Weg warst in die Selbstständigkeit, gab's oder gibt es etwas, was du damals gebraucht hättest für deine Entscheidung, für die Unterstützung oder was auch immer? Gab's irgendwas, was du dir damals gewünscht hättest, was du nicht bekommen hast?
Was ich nicht bekommen habe? Boah. Ja, also natürlich wäre es schöner gewesen, wenn ich meine Entscheidung aus einer ganz anderen Motivation heraus getroffen hätte. Ne? Also wenn ich in einem positiven Mindset da gestanden wäre, nicht weil ich so unzufrieden, so unglücklich war, dann von mir dann Arbeit gebe. Das wäre schön gewesen, dass ich diese Erfahrung, die wirklich hektisch war, obwohl ich nicht alles mehr erholen musste, dass ich die gar nicht gemacht hätte. Das wäre wirklich ein Thema gewesen. Und dann, dass mich am Anfang, als ich dann da wirklich, man muss ja dazu sagen, das Mobbing geht ja an niemandem an einem Stuhl vorbei, ja. Also, da zweifelt man ja wirklich an sich selber, gerade bei so einer Lauerauge, weil es gibt bestimmt Leute, die haben was viel, viel länger durchgemacht, mein Respekt an der Stelle an jeden und an jede, die das schon erlebt haben. Ja, dass nicht dann vielleicht jemand, dass mir dann immer jemand kommt und sagt, ey, das war jetzt die richtige Entscheidung, komm, wir gehen da jetzt durch, wir machen das jetzt und du schaffst das und, ja. Das gleich wäre es das, aber das ist Jammern auf hohem Niveau, weil so ich kann, das ist ja mein Thema, ja. Also am Ende des Tages ist es meine Entscheidung und da muss ich gerade stehen. Und da kann ich auch niemandem anderen den Schuh erziehen.
Gibt es einen Mythos der Selbstständigkeit für dich, an den du entweder noch glaubst oder geglaubt hast, der sich erfüllt oder auch nicht erfüllt, wo du sagst, der stimmt nicht oder vielleicht der stimmt sogar?
Ich würde sagen, dass man Also man, das heißt ja, dieser Spruch von wegen man selbst und das ständig oder irgendwie sowas, dass man ja immer zu aller Zeit abrufbar ist und immer erreichbar. Und das sehe ich deswegen nicht so. Also ich bin der Meinung, dass es auch ein großer Vorteil ist, aber das ist natürlich auch eine Einstellungssache, dass Selbstständigkeit nicht heißt, dass du zu Tag und zu Nacht halt und am Wochenende und was ich auch nicht alles erreicht habe. Und ich habe mir auch ganz klar Grenzen von Anfang an gesteckt, was auch einfach daran liegt, dass ich eine Familie habe, ich habe kein Kind zu Hause und ich möchte die Zeit auch mit meinem Kind aufwachsen sehen. Und das ist mir am Ende des Tages immer wichtiger als jeder Job. Und deswegen habe ich ganz klare Zeit, ist da kein Wochenende, ist Familienzeit. Da bin ich, da arbeite ich nicht, das beides sind Ausnahmefälle. Wenn ich mal einen Webshop habe oder ich bin speziell angefragt worden, dann sind das Ausnahmesituationen. Ich nehme mir auch heraus, in den Urlaub zu gehen und dann auch nicht erreichbar zu sein. Ich plane das dann alles so raus oder so im Voraus, dass ich auch nicht gefragt werden muss. Natürlich im Notfall hat jeder Kunde meine Handynummer, das ist kein Problem. Aber ich reagiere dann auch nur, wenn es Notfälle sind. Ja, also da muss man vielleicht auch ganz klar sein oder auch für sich wirklich klare Entscheidungen treffen, aber natürlich auch Grenzen ziehen zu den eigenen Kundinnen und Kunden und zu sagen, sorry, ist hier und nicht weiter.
Ja, also du wirkst ja auf mich sehr reflektiert und ich stelle mal eine Frage, die ich eigentlich nicht stellen will, weil sie immer so irgendwie so eine negative Implikation, sagt man so, hat. Wenn du scheitern würdest, also nehmen wir mal an, das läuft jetzt nicht und das klappt alles nicht. Wovor hättest du am meisten Angst? Vor dem finanziellen Thema, was ja für Selbstständigkeit unerlässlich ist, dass man genug Finanzen hat, oder also vor dem finanziellen Verlust oder vor dem Verlust, na, dem Gesichtsverlust, sag ich mal, dass die anderen merken, ah, die hat es nicht geschafft, so nach dem Motto.
Oh ja, ich glaube, also wenn ich wirklich, wirklich ehrlich zu mir selbst bin, dann ist es vermutlich der Gesichtsverlust, weil ich auch schon stolz bin und da rührt auch dieser Dickkopf, dass ich einfach sage, für mich gibt es Scheitern nicht. Und ich möchte natürlich auch, dass mein Kind stolz, ja, dass ich irgendwann einen Sohn habe, der sagt, hier, meine Mama hat das und das gemacht, meine Mama hat das geschafft. Und natürlich, klar, mein Gott, wenn ich scheitere, dann lasse ich mich ja wieder anstellen. So what? Das ist das ganze Problem. Aber ich glaube, es wird es sehr stark an meine Leben klappen.
Also ich höre halt manchmal, ist na klar, wir brauchen Geld, wir sind selbstständig, wir brauchen das Geld, um uns zu finanzieren, um unsere Steuern zu finanzieren, unsere Krankenkassenbeiträge, was auch immer. Aber ich finde es immer interessant, wenn Menschen sagen, es ist schon mein Ego, so mein eigenes Ich, der sich beweisen möchte und für den das viel schlimmer wäre, als zu sagen, ich habe jetzt irgendwie weniger Geld oder sowas, ja. Wenn ich dich jetzt frage, ne, oder wenn du heute zurückblickst, gibt es einen persönlichen Beweis für dich, dass du es geschafft hast, Stand heute, nach so kurzer Zeit der Selbstständigkeit? Und nochmal, es ist ja keine wirklich lange Zeit. Also im Endeffekt da zu sein, wo du heute bist, ist ja schon ein irrer Erfolg. Aber machst du das an irgendwas fest? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, Lars, also wenn du mich jetzt fragst, das ist etwas, das kann ich dir sagen, das ist für mich die Bestätigung, ich will vielleicht gar nicht Beweis nehmen, also die Bestätigung, dass ich gut unterwegs bin und dass ich es geschafft habe, diesen Schritt.
Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich diesen Punkt nicht unbedingt, weil ich mich jeden Tag von mir selber beweisen muss. Und da bin ich auch einfach der Mensch, der dann sagt, okay, ich muss jedes Mal wieder mich neu dahin fühlen, mir mal vor Augen führen, sagen, was habe ich denn schon geschafft? Ne? Also wir Menschen neigen ja auch ganz oft dazu zu sagen oder ja tief zu stapeln und die positiven Sachen wegzuschieben, die man schon erreicht hat. Und da hilft es mir dann noch manchmal einfach, ja, zurückzublicken und sich mal hinzusetzen und ganz klar runterzuschreiben, was habe ich denn erreicht in den letzten Monaten, was habe ich denn gemacht. Und ich habe wirklich, wirklich coole Sachen gemacht. Ich habe bei einem Festival unterstützt, habe da auch einen Workshop gehalten. Ich habe schon durch große Workshops gehalten. Ich habe Events mitmoderiert. Das sind Sachen, das hätte ich mir niemals träumen lassen. Und dass ich auch wirklich Bestandskunden habe, die immer wieder zu mir kommen, die an mich glauben. Das macht es für mich natürlich leicht. Aber ich bin auch jemand, der sehr, sehr selbstkritisch ist. Ich weiß nicht, ob ich jemals an den Punkt kommen werde, wo ich sagen werde, ja, ich habe es geschafft.
Ja. Gibt es denn irgendwas, was du aus deiner Angestelltenzeit mitgeschleppt hast? Oder etwas, was du an dir selbst feststellst, was sich jetzt entwickelt hat in deiner Selbstständigkeit, wo du sagst, ah, das möchte ich eigentlich lieber doch eigentlich nicht? Also gibt es irgendwas, was du so mitschleppst, so einen Anhang, wo du sagst, ah, wenn ich das jetzt los wäre, dann würde es mir noch besser gehen oder sowas. Keine Ahnung, gibt es da irgendwas?
Also ich habe es ja schon gesagt, diese Mobbing-Situation mal schon hinterlassen und mein Chef ist ja dann damals, sah nicht aus Gründen des Mobbings, also er hatte dafür, das hat er niemals Konsequenzen dafür bekommen, dass er das getan hat, weil er auch mir nicht geglaubt worden ist, war ein bisschen eine andere Geschichte. Er ist dann gegangen an einen anderen Standort und ich habe neue Chefin bekommen, die ganz, ganz, ganz toll waren und ich habe bemerkt, auch damals, als ich zum Beispiel mit ihr in der Sprechung saß, bei bestimmten Wortwahlen, die sie gewählt hat, dass ich plötzlich dass ich mich innerlich verspeift habe, dass ich gemerkt habe, Trigger gab was in mir und dass ich sofort in so eine Verspannung defensive gegangen bin und das ganz, obwohl das gar nicht notwendig gewesen wäre, weil sie ganz anders war. Und ich glaube, dass das mir vielleicht auch noch ein bisschen anhabt wird. Ein großer Vorteil war es, dass ich durch mein Angestelltenverhältnis auch da schon relativ viel mit vielen Menschen zu tun hatte, also mit wirklich vielen Menschen, sei es Dienstleister, sei es Patienten, sei es ärztliches Personal oder pflegerisches Personal. Da habe ich viele, viele Menschen kennengelernt und da konnte ich mich gut drauf einstellen. Aber es gibt sicherlich noch ein paar Altlasten, nenne ich es mal, die ich da mittrage, wo es bestimmt noch ein bisschen dauert, bis ich da wieder mehr Sicherheit bekommen habe.
Die löst du für dich selber oder überlegst du dann, da auch irgendjemand Externes mit einzubinden, mit dem du diese Themen besprechen kannst, die du praktisch, ich sag mal, wie so ein Schlitten hinter dir herziehst, ja?
Ja. Also ich habe tatsächlich eine sehr, sehr gute, wir nennen sie mal Business-Freundin, so eine sehr gute Freundin ist, mit der ich mich regelmäßig austausche. Wir haben ein sehr vollständiges Verhältnis, wo man auch private Themen bespricht, aber eben auch Business-Themen. Das wäre schön, weil sie ist auch selbstständig. Und dann kann man so die Themen einfach dann ansprechen, dass man dann einfach sagt, okay, pass auf, ich hatte folgende Situation. Was denkst du denn dazu? Kannst du mir mal Feedback geben? Sie gibt mir dann ehrliches Feedback und dann ist es auch leichter, solche Situationen nochmal rein passieren zu lassen und zu sagen, okay, vielleicht war das jetzt nicht ideal oder vielleicht haben die Situation einfach falsch verstanden. Und ich finde, sowas ist ganz, ganz wichtig, dass man für sich selber einen Business Buddy, nennen wir es mal so, findet, mit dem man sich auch über solche Themen einfach austauschen kann, dass ich auch einfach schlichtweg mal auskotzen kann. Wenn wirklich mal ein schwieriger Kunde ist und hat man vorher nicht kommen sehen oder das kam irgendwas anderes, sondern man hängt fest, weil man gerade absolute kreative Blockade hat, dass man sowas einfach mal ansprechen kann. Und es gibt bestimmte Themen, die kann ich soweit mit meinem Mann nicht besprechen, weil er nicht selbstständig ist und er will das vielleicht nicht verstehen.
Also das erlebe ich in meiner Arbeit auch immer wieder. Freundeskreis ist toll, auch um Kraft zu kriegen, aber Freundeskreis kann manches einfach nicht leisten, weil Freunde und also gerade enge Freunde immer wohlwollend sind. Und manchmal braucht man halt den Partner oder die Partnerin, die sagt, ey, das, was du da jetzt tust, verstehe ich nicht. Ja, also dieses Wertschätzen, das Sparring, sag ich mal. Also auch dir zu sagen, mal, wenn man etwas nicht versteht. Und das machen Freunde und Familien ganz oft nicht. Deshalb bin ich auch wirklich ein Freund davon, wie du sagst, Business Bunny, finde ich ein schönes Wort, sich zu suchen, der oder die, die noch nicht mal viel Ahnung von dem eigenen Geschäft haben muss, aber dem man Dinge erzählen kann und man eine Reflexion dazu bekommt. Ja, dazu passt eine weitere Frage, die mich beschäftigt, wenn du jetzt auf deine Arbeit, auf dein Leben zurückschaust. Gibt es Werte für dich oder etwas Unantastbares, wo du sagst, egal wie groß der Druck, egal wie hoch das Angebot für irgendwas ist, ja, das bleibt für mich unantastbar. Das ist für mich ein unverrückbarer Wert, eine unverrückbare Eigenschaft. Gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, das habe ich und das würde ich auch niemals aufgeben?
Ja, Ehrlichkeit und gegenseitiger Respekt. Ganz, ganz wichtig. Und das fängt bei mir schon beim Erstgespräch an, auch schon bei der Kontaktaufnahme, dass man da ein gewisses Maß an Höflichkeit auf meinen Tag kriegt. Ja, also ich bin jetzt niemand, der, weiß nicht, also man kann nicht gerne duzen, wenn nicht, hatte ich kein Problem, auch von Anfang an. Aber mir wäre es zum Beispiel wichtig, dass wenn man mich ja anschreibt, dass man, also früher hat mein Mädchennamen das Niedecken. Der war jetzt wirklich nicht leicht zu schreiben. Und
wie, warte, entschuldige, die habe ich jetzt selber nicht verstanden. Wie ist der?
Niedecken, wie der Sänger von Bab. Und der war wirklich nicht leicht. Und aber wenn ich dann zum Beispiel eingeschrieben worden bin, war dann halt Niedecke, Niederecker, Nieder, das auch immer war. Da fängt einfach schon dann die Schreibenszahns an. Und wenn man wirklich in direkten Austausch ist, dass man auch ganz ehrlich sagt und das auch nicht persönlich nimmt, einfach zu sagen, hey, pass auf, danke für dein Angebot, da könnte das sein, aber das ist nicht das, was ich gerade brauche, oder das passt für mich jetzt nicht so, oder wir sind einfach nicht auf einer Wellenlänge, dass man das kommunizieren kann, ohne dass der andere direkt eingeschnappt ist und dabei irgendwie, keine Ahnung, die nächste Kampagne von einbricht. Und dass man da einfach auch auf eine respektvolle Art und Weise sich gegenseitig Feedback gibt, offen ist im Austausch. Kommunikation ist das halbe Leben. Und das ist was, was für mich eigentlich unverrückbar ist. Und da steht und fällt für mich jede Zusammenarbeit.
Kann ich zu 100% nachvollziehen. Sehe ich auch genauso, ist auch ein Wert für mich, der so fix ist, sage ich mal. Ne? Weil damit steht und fällt eine Beziehung zu Menschen und zu Kunden und Kundinnen auf alle Fälle. Lass uns mal nach vorne gucken. Wo geht denn deine Reise hin?
Wo geht meine Reise hin? Oh, ich bin sehr glücklich, aber ich bin, aber man lernt ja nie aus und Stillstand ist auch keine Option. Ich habe jetzt im November einen ganz tollen Workshop in der DDO Gradman zusammen, über den ich mich sehr, sehr freue und wo ich gerne aufbauen würde, weil es eben einfach wieder um das Thema geht. Wie werde ich sichtbar, aber eben mit einfachen Schritten, dass ich noch mehr zeigen kann, dass es eben kein Hexenwerk ist und dass es auch keine Blaupause gibt, die für alle die aktuell funktioniert, sondern dass man da wirklich genau hingucken muss. Das ist auch Arbeit, das Social Media ist Arbeit. Ja, also nicht nur mein Job, sondern für jeden, der da bei Social Media arbeitet, der muss sich da reindenken, man muss seine Hausaufgaben machen, dass es funktioniert. Dass die Leute das verstehen. Und ich habe so ein kleines Herzensprojekt, das neben meinem Herzensprojekt, also ein wirkliches Herzensprojekt ist Aufklärungsarbeit an Schulen. So ein Thema soziale Medien, die absolut unter den Tisch fallen, weil es weder die Lehrer noch die Eltern leisten können. Und da ist so viel, ist ja wie Anfang des Jahres zum Beispiel schon gemacht. Da habe ich eine Realschule, eine Hauptschule begleitet, habe da insgesamt 3 Jahrgänge geschult zum Thema Cybersecurity, Social Media, Cybermobbing. Und das war so spannend, aber es ist so unterschätzt. Und ein Workshop-Tag oder ein Schulungstag reicht nicht. Das muss am steter Tropfen sein. Und mir wäre es halt, wenn da irgendjemand da draußen was im zweiten Wissdorf hat, ich würde so, so gerne ein Konzept aufsetzen, wo man kindgerecht frühzeitig anfängt, den Kindern zeigt, worauf sie achten müssen. Und das ähnlich wie bei historischen Themen, zum Beispiel wie ein Nationalsozialismus, den wir gefühlt 3-mal in der Schule haben, dass man da hingeht und es wirklich stetig mit durchzieht. Das wäre was, das wäre echt noch, das ist ein Riesenthema, das würde ich echt noch gerne eben gerne angehen.
Das hört sich ja spannend an, vor allen Dingen, weil wir ja, also gerade hier auch in Berlin, unwahrscheinlich viele Ausfallstunden haben und es gibt ja so ein bundesweites Projekt, das nennt sich Live Teach, also ich kann dir gerne den Link oder ich kann den Link auch in die Shownotes mal stellen und das ist jetzt ein kleines bisschen anders als das, was dir vorschwebt, aber schlussendlich geht es darum, dass berufserfahrene Menschen in die Schulen gehen und diese Ausfallstunden auffangen. Das heißt, dass die Schüler und Schülerinnen nicht auf sich gestellt sind oder vielleicht wirklich Ausfall haben, sondern da geht es darum, seine Geschichte zu erzählen. Da geht es darum, auch Mut zu machen für bestimmte Dinge. Ne? Und gerade sowas, Social Media, ist ja ganz oft so, dass die Jugendlichen heute oder die Kinder viel mehr Erfahrung haben als Eltern oder auch Lehrkräfte. Ne? Das ist so ein Punkt, ja. Das bringt mich doch zu einer anderen Frage, bevor ich dann so langsam auf die Schlussgerade einbiegen würde. Das Thema KI. Inwieweit beschäftigt es das Thema? Ist das für dich ein Thema, wo du sagst, nee oder ja oder auch vielleicht? Oder was macht KI mit deinem Beruf?
Also KI finde ich extrem wichtig und das ist auch eine riesengroße Hilfe. Das darf man immer nicht unterschätzen und auch für mich oder für meinen Job. Ich nutze KI täglich. Ich finde, man sollte es aber sich zu eigen machen und nicht die KI für sich arbeiten lassen, weil dann wird es eben mal einheitlich. Das ist das, was ich immer häufiger sehe. Dass jeder der Meinung ist, ich lösche das jetzt in ChatGPT rein, dann wird mir irgendwas raushauen, dann kann ich halt schnell erkennen, welche Beiträge in ChatGPT geschrieben worden sind und welche nicht. Und dann haben wir halt das große Thema Authentizität. Das fällt ja auf der Strecke bald. Aber was eigentlich der Knackpunkt ist, um uns voneinander zu unterscheiden. Ja, also wenn ich nicht meine Persönlichkeit zeige, dann sind wir im Endeffekt alle ja, Minions, die irgendwie alle leisten. Und dann weiß ich natürlich nicht, wen ich wählen soll. Also KI ist auch in der Zukunft auf gar keinen Fall wegzudenken. Man sollte sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen. auf gerade, ja, ob wir, wenn man das, wenn man wieder die Schulen anschaut, ob Basis super wichtig, nicht nur im Hinblick auf Datenschutz, aber zum Beispiel auch, was Deepfakes angeht, dass man sich anguckt, was ist denn noch wahr und was ist noch falsch. Da viel, viel Learnings müssen da noch kommen. Da muss viel mehr weitergebildet werden. Auch bei Unternehmen, dass sie überhaupt wissen, was haue ich da rein, was darf ich nicht sagen, was sollte ich besser lassen und wie nutze ich für mich eine KI überhaupt gewinnbringend. Denn da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten.
Fast schon ein Schlusswort. Aber nee, einen Punkt habe ich noch. Normalerweise, also wer unseren Podcast hört oder oft hört, dann habe ich ja zum Schluss immer so eine Frage, was würdest du Menschen, die sich auf den Weg in die Selbstständigkeit begeben wollen, eigentlich empfehlen? So hast du irgendwie ein paar Punkte. Jetzt würde ich die Frage heute eigentlich gerne bei dir ein bisschen abwandeln. Und zwar, gerade weil du ja auch so ein innerlicher Mensch bist, gibt es denn für dich irgendetwas, was du bisher selten teilst, also wo du sagst, naja, das ist irgendwie so, ich will nicht sagen Geheimnis, aber etwas, was dir am Herz liegt, aber was du selten teilst, eine Botschaft an alle oder an Menschen, die momentan in Zweifeln sind oder auch so mit sich selbst kämpfen. Hast du da irgendwas, was du in die Welt raushauen könntest?
Ich bekomme mal als Feedback, ich werde auch so eine Rampensau. Faktisch bin ich das ganz so gar nicht. Ich bin eigentlich ein Mensch, der lieber hinter den Kulissen tätig ist, als sich vor die Kamera zu werfen und zu sagen, mir will nicht. Und es ist alles, man kann alles lernen. Storytelling ist, wie ich es heute gehört, ist wie Bügeln. Auch das kann man lernen. Ob das, dass man sich vor einer Kamera wohlfühlt, das kann man lernen. Ich glaube, die wichtigste Message ist, man muss oder man sollte immer an der Welt bleiben. Was ist gerade, wenn man eine Opportunity zu tun hat? Echt nicht leicht. Das ist wirklich nicht leicht, da nicht irgendwie allein zu fallen zu sein wie der andere. Und ich glaube, was ich da ganz selten sage, ist, dass ich diese Selbststruggle eben auch hatte, die alle anderen auch hatten. Dass ich auch, obwohl ich die Expertise hatte, obwohl ich es besser hätte wissen können, trotzdem an der gleichen Stelle stand und mich auch gefragt habe, brauche ich das? Bin ich ja nicht blöd? Kann doch nicht sein. Da bin ich genau an den Punkt aufgewacht. Dass ich auf mich hinterfragt habe, dass ich auf mich versucht habe zu finden in dem ganzen Wust, in dem ganzen Dschungel, von dem man ja auch spricht. Und dass das ganz normal ist. Das ist menschlich. Es gibt keinen geraden Weg. Den gibt es nicht. Selbstständigkeit ist ein Abenteuer. Das ist keine geraden Strafe. Das ist eher so ein Weg durch den Wald. Am besten noch eine Mountainbike oder Hügel. Es ist nicht leicht, aber man sollte sich dem immer bewusst sein, aber es lohnt sich. Am Ende lohnt es sich.
Sehr schön. Auf was freust du dich denn in den nächsten Monaten? Privat oder auch beruflich?
Oh, das wollte ich nicht. Ja, Weihnachten? Nein, ich freue mich tatsächlich auf die Projekte, die jetzt bald anstehen. Ich habe tatsächlich spannende Projekte, auf die ich mich sehr, sehr freue. Ich freue mich auf alles, was kommt. Ich freue mich auf alle neuen Lichter, die kommen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, immer wenn man gerade wenigstens damit rechnet, hat die Selbstständigkeit irgendeine Überraschung parat und das bleibt nie langweilig.
Ja, das glaube ich dir. Sandra, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Offenheit. Ich danke dir für die Tiefe, dass du also sozusagen uns auch oder mich mit hinter deine Kulissen genommen hast, mit all den Höhen und Tiefen, die da waren. Und ich danke dir, dass Stärke nicht heißt, keine Krise zu haben, sondern sie zu überleben und möglicherweise daraus auch, ich mag das immer nicht, dass jede Krise eine Chance ist, das meine ich damit nicht. Aber dass man, wenn man so eine Krise hat, wenn man etwas hat, wo man nicht gut klarkommt, irgendwie auch rauskommt und weitermachen kann. Und dafür bist du ja für mich der, ich sag mal, so ein lebender Beweis. Und ich finde aus deinen Worten heute, du lebst genau das, was dein Markenname, dieses Hardcore, also dieses Echte, dieses Herzliche, das Verletzliche und den Mut, dass du das in deiner Marke im Endeffekt auch lebst. Und dafür ganz viel herzlichen Dank und mache weiter so. Und ich danke allen, die bis hierher uns gefolgt sind, fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge, die dann irgendwann im November wahrscheinlich erscheinen wird. Ihr bekommt alle Infos über Sandra in den Shownotes, Webseite, alles, was so notwendig ist, dass man also mit Sandra, also mit dir, auch in Kontakt treten kann. Und ich wünsche dir das allerbeste für die Zukunft. Danke fürs Teilen deiner Gedanken.
Sehr gerne.
In dem Sinne sage ich danke, wünsche allen eine gute Zeit und sage tschüss.
VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.